die sind doch praktisch konkurrenzunfähig gemacht worden durch
ja.
Das nationale Geschäftsleben hat keinen Lauf. Deswegen ist es auch keine Frage der Aufrechterhaltung des Leistungswillens, auch nur mit den trostlosen Jobswissen, die es auch geben soll, aus ihrer fehlenden Lage heraus.
Schau mal her, die Politik geht da ein bisschen anders ran als du. Du sagst, ja, wenn ich mich so umschaue und die täglichen Wirtschaftsnachrichten lese, stelle ich fest, da gibt es nicht neue, sondern immer weniger Arbeitsplätze. Das stellst du fest und da hast du auch recht. Die Politik sieht es nur vom Standpunkt ihres Interesses. Und vom Standpunkt ihres Interesses entdeckt sie was Doppeltes. Nämlich genau diese beiden widersprüchlichen Ansprüche. Die sind als Kostgänger des Sozialstaats neu einsortiert worden. Das heißt zugleich, sie sind überflüssig. Und zugleich sagt er, das kann aber nicht sein, dass sie sich damit arrangieren, weil der Nützlichkeitsanspruch, den ich nach wie vor habe, das ist mein zweites Interesse, wird an ihnen geltend gemacht. Und da muss man in Klammern sagen, dieses Interesse ist offensichtlich so beschaffen, dass die Wirklichkeit, die dem widerspricht, sie erstmal nicht stört. Es ist verrückt, aber es ist die Brutalität. Den Leuten zu sagen, macht euch nützlich wieder, und du hast vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass die Leute sich ein bisschen schwer damit tun. Ja, wie sollen sie es auch?
Das kommt letztlich auch dabei, dass der ohnehin der Staat an denen den Standpunkt einer unnützen nationalen Kosten anlegt. Und deswegen diese Unbedingtheit jenseits dessen, ob sie überhaupt in der Lage sind, aus ihrer Not herauszukommen, sich zum Anliegen zu machen, nur jenseits dessen, ob sie sich als unnütze Kosten des Staates überflüssig zu machen.
Der Staat denkt aber nicht in so begrifflich unnütze Kost, sondern er bei den Hartz-IV-Empfängern wird doch dieser Idealismus, dass sie sich nützlich zu machen haben, der wird doch praktisch an denen vollstreckt. Also ein Arbeitsamtsoberhänger hat er gesagt, ist dieser Idealismus in die Realität gebracht, arbeitslos zu sein ist ein 40-Stunden-Job. Der Nachweis des Leistungswillens, er ist doch ein praktischer, der von denen eingefordert wird. Einer, der sich nicht wenigstens, was weiß ich, so und so viel Mal in der Woche oder im Monat bewirbt. Der zeigt seinen Leistungsunwillen und verwirkt darüber schrittweise sogar noch diese beschissene Unterstützung von Hartz IV.
Das ist auch die Art und Weise, wie es durchsetzen.
Ja, du tust jetzt so, als ob der Zweck bloß Kostensenkung wäre, die Art und Weise der Durchsetzung quasi bloß ein Formalismus dazu. Das stimmt halt nicht. Dann könnte der Staat den Leuten auch einfach das Geld streichen und sich nicht mehr um sie kümmern und sie in Ruhe lassen. Er lässt sie aber nicht in Ruhe. Er lässt keinen Menschen in Ruhe, sondern er sagt, jeder, der überhaupt noch einen Pfennig von mir kriegt, hat einen Beweis anzutreten, dass er diesen Pfennig verdient hat. Und stellt für dieses Verdienen Kriterien auf. Und die sind ernst gemeint. Die sind nicht bloß ein Schein zu einem eigentlichen Zweck namens Kostensenkung. Da liegst du wirklich schief.
Du musst dir das mal wirklich von der anderen Seite her vorstellen. Was wir, du und ich, jetzt theoretisch als Widerspruch festhalten, kann man ja auch mal so formulieren. Kann man sagen, der Staat konfrontiert die Leute mit einem Anspruch gegen die Wirklichkeit ihrer Lage. Das ist brutal. Das macht er aber. Was heißt denn das bitteschön für die Leute? Und da hat Margret vorne schon einiges zu gesagt. Ich werde in meiner dritten Frage, welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt eigentlich noch draus, noch einiges in dieser Richtung zusammentragen. welche Brutalität es bedeutet, die Leute mit einem Anspruch zu konfrontieren, der ihrer Lage so gar nicht entspricht.
Ich möchte eine kleine Ergänzung noch machen. Was der denen da antut, ist eine extreme Zuspitzung der Unverfrorenheit, wie er Lohnabhängigen immer gegenübertritt. Du sagst zu Recht, bei denen ist in Sachen Konkurrenzfähigkeit, sich selber um etwas bemühen, die Lage sehr schlecht. Aber nimm's mal grundsätzlich, wie steht's denn überhaupt mit Leuten, die in diesem System in den Status versetzt sind, in die Klassenlage versetzt sind, dass sie an Geld bloß durch unselbstständige Beschäftigung kommen. Deren Lebensunterhalt also immer ganz und gar davon abhängt, dass die andere Seite eine Kalkulation hat, sie zu nehmen. So gesehen ist es immer die Anforderung an die Menschen, die eigentumslos sind, ein Kunststück hinzubringen. So, und das hat bei denen jetzt wirklich diese krasse Form, dass Leute, die schon seit Jahren ausgemustert sind, dass denen gesagt wird, ja, aber das hängt doch an deinem Willen, dich auf dem Arbeitsmarkt aufzustellen, dass aus dir als unnützer Kost, um dich zu zitieren, wieder eine nützliche Kost wird.
Mit diesem Kümmern um Nützlichkeit, ja, nimmt der Staat ja auch den Standpunkt ein, dass damit auch die am Anfang vom Web zitierten Wirkungen, die ihm nicht passen, Kinder in den Kühlschrank,
nur warte
Kinder,
mal,
wo die Eltern nicht mehr beschlagen und so weiter, dass die damit auch beseitigt sind.
Na, nur warte mal, kommt alles noch. Beim ersten Punkt der ersten Frage, Störpotenzial, Armut als Störpotenzial. Nur mal zusammengefasst, das ist die Feststellung, denen fehlt es an der Einstellung zur Leistung. Denen fehlt es an Leistungswillen, denen fehlt es an Konkurrenzwillen. Was das alles heißt, haben wir jetzt zusammengetragen. Beck hat das nochmal so gesagt, ohne Leistungswillen kann auf Dauer keine Gesellschaft bestehen. Da meinte natürlich die kapitalistische Gesellschaft, das ist ihm aber so selbstverständlich, das muss er nicht dazu sagen. So, dies ist der Politik, komme ich zum nächsten Punkt, dies ist der Politik so wichtig, weil hängen lassen von Leuten, wie sie es nennt, noch ein weiteres Problem nach sich zieht. Ein weiteres Problem, das nächste Problem, das der Politik sauer aufstößt. Der Standpunkt der Familie, ich zitiere wieder aus der Bild, aus dieser Serie, wir glauben nicht, dass es besser wird, ab 12 läuft bei uns der Fernseher, ich habe alles versucht, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist mir alles egal, ist ein Standpunkt, den sich Politiker sofort übersetzen in eine Sorge, die sie dabei haben können. Es ist gar nicht die drückende Not, die chronische Erfolglosigkeit, die hier geäußert wird. Dieser Standpunkt wird sofort verdächtigt, dass da Verwahrlosung von Leuten rauskommen könnte. Übrigens nicht ganz zu Unrecht verdächtigt, dass das Verwahrlosung von Erwachsenen und von Kindern nach sich ziehen könnte. Und zwar Verwahrlosung durchaus in dem dreifachen Sinne physisch, geistig, moralisch. Was stört Politik daran? Verwahrlosung. Nächster Punkt. Dass Leute bei chronischer Erfolgslosigkeit nicht mehr den Willen aufbringen, den Haushalt, die Kinder, sich selbst zu besorgen. Dass bei erlahmendem Willen und entsprechenden innerfamiliären Schuldzuweisungen mit dem entsprechenden Streit Familien kaputt gehen und die Kinder plötzlich nur noch Last sind und ihre Versorgung und Betreuung hintangestellt wird oder ganz unterbleibt und so weiter. Dieses Elend, in welches sich viele dieser Familien sich befinden, nicht zwangsläufig, es gibt natürlich auch arme Familien, die sich rührend um ihre Kinder kümmern, aber eben auch nicht zufällig. Dieses Elend ist es für sich nicht, das den Politikern die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Auch hier stört wieder eine vermutete Wirkung von Verwahrlosung, sofern sie eintritt. Diese Verwahrlosung kann nämlich, wähnen Sie, dazu führen, dass diese armen Leutchen dann ihre staatsbürgerlichen Pflichten nicht mehr erfüllen. Und die erlöschen ja überhaupt nicht, wenn man die Menschen in Hartz IV einsortiert hat. Staatsbürger ist man auch dann, und als Staatsbürger wird man auch dann noch gebraucht, wenn man als Arbeitskraft schon gar nicht mehr benötigt wird. Das Kind muss in die Schule, also muss das Kind bis zu Schulbeginn so weit dressiert werden, dass es schultauglich ist. Da müssen die nötigen Amtsgänge erledigt werden. Da muss das Treppenhaus geputzt und für hygienische Verhältnisse nach Vorschriften gesorgt werden. Da muss der Geldmangel rechtsförmig bewältigt werden und so weiter. Und da muss auch der Wahlbürger auf Vordermann sein, dass er weiß, was alles von den angebotenen Parteien eigentlich von ihm nicht zu wählen ist und so weiter und so fort. Also völlig getrennt von allen materiellen Voraussetzungen, die die Bürger brauchen, um diesen Pflichten nachzukommen, hat er sie, heißt dieser politische Anspruch, auf jeden Fall zu erfüllen. Es wird also zusammenfassend formuliert geargwöhnt von der Politik und von der Öffentlichkeit, dass arme Leute ihrem politischen Nützlichkeitsideal, das erste war das ökonomische Nützlichkeitsideal, das politische Nützlichkeitsideal, das sie an diesen Menschenschlag anlegen, nicht entsprechen, als taugliche Staatsbürger in privaten, öffentlichen und so weiter Zusammenhängen nicht mehr so funktionieren, wie sie es sollen. Das ist der zweite Punkt. Das stört an Verwahrlosung. Ein dritter Punkt schließt sich unmittelbar an. Wenn Beck und andere zusätzlich davon reden, dass solche Menschen, ich zitiere wieder, der Gesellschaft entgleiten. Was ist denn damit gemeint? Andere Formulierung. Dass auf Dauer das Armutsproblem enormen Sprengkraft für die Gesellschaft darstellen würde. Dass die Demokratie ein Auseinanderfallen der Gesellschaft in Reiche und immer mehr Arme auf Dauer nicht verkraftet. Alles Umschreibungen für ein und denselben Problemtatbestand. Dann haben sie sich an eine dritte Störung, die ihnen auffällt, herangearbeitet. Eine dritte Störung der nationalen Belange durch Armut. Sie rechnen einfach Wirkungen fehlender Einstellung, Wirkungen von Verwahrlosung hoch und argwöhnen oder werden auch von ihren Wissenschaftlern, die ihnen dazu arbeiten, darauf hin verwiesen, dass in der hiesigen Gesellschaft doch tatsächlich eine Parallelgesellschaft aus Armutsbevölkerung, da ist jetzt erstmal wurscht, mit oder ohne sogenannten Migrationshintergrund entstehen könnte. Parallelgesellschaft. Und das darf nicht passieren. Warum darf es nicht passieren? Bürger, und zwar alle, haben sich eben nicht aus der Zuständigkeit, die deutsche Politik, Justiz, Ämter und so weiter für sie aufbringt, auszuklinken. Der Standpunkt, dass dieser ganze hiesige Laden mit all seinen Einrichtungen doch für mich nichts mehr übrig hat, wenn ich dauerarbeitslos bin und Alk-2-Empfänger bin. Dieser Standpunkt ist von vornherein mit der verlangten nationalen Volksmoral nicht in Einklang zu bringen. Es fehlt also so etwas wie das Verständnis, Teil, und zwar nach wie vor nützlicher und verantwortungsbewusster Teil, des hiesigen Volkes zu sein. Mitmachen bei dem, was Volk ist, in diesem Sinne Volk der Gesellschaft ist, bei allen staatlichen Anliegen innen und außen, ist der Politik im Übrigen deswegen so eminent wichtig als Anspruch an die Leute, weil dieses Mitmachen in allen Affären, die ein Volk zu erfüllen hat, wirklich nichts anderes ist als die Basis staatlicher Macht. Die Basis staatlicher Macht. Ohne Mittun des Volkes, und zwar ohne Freiwilliges, laufen weder Reichtumsproduktion, laufen weder Nachwuchsproduktion, noch Produktion des äußeren Machtzuwachses und so weiter. All das darf auf keinen Fall durch eine größer werdende Armutspopulation, die sich aus Enttäuschung in ihre Plattenbausiedlungen zurückzieht und dort, siehe Frankreich, rechtsfreie Räume schafft, wie es so schön heißt, beschädigt werden. Der kritisch und immer zugleich selbstkritische Blick der Politik, eine zweite Gemeinheit, komme immer selbstkritisch daher. Was haben wir denn eigentlich da versäumt? Der kritische Blick über die Grenzen nach Frankreich offenbart einen staatlichen Beurteilungsmaßstab, der es schon in sich hat. Angelegt wird an diese Leute, wie an das gesamte übrige Volk auch wiederum gegen die Wirklichkeit ihrer Lage, das Ideal einer einträchtigen, praktisch und moralisch folgsamen Volksgemeinschaft. Das schwebt der Politik vor. Das ist ihr Ideal von Volk. Und vor diesem Ideal, es hat einen ziemlichen rassistischen Beiklang, will ich aber nicht weiter ausführen, geraten ihnen dann solche armen Leute als Störpotenzial ins Blickfeld, die ökonomisch ausgegrenzt sind und die sich deswegen Lebensverhältnissen einfach hingeben, in denen die Ausgrenzung sich auch politisch, sozial, kulturell dann tatsächlich irgendwie einstellt. Und schon wieder wird, wie in den ersten beiden Punkten auch, als Inhalt der potenziellen Störung von Armut mangelhafter Wille, in diesem Fall mangelhafter Integrationswille, in das, was Volk ist und in das, was vom Volk verlangt wird, diagnostiziert. Das ist mein erster Punkt. Ich fasse ihn mal zusammen, also meine erste Frage. Was ist eigentlich der Inhalt dessen, was Sie da als Problem der Armut, die auf Sie zukommen können, formuliert? Armen Leuten, heißt es zusammengefasst, fehlt es an der gewünschten Einstellung zu ihrer Armut. Leistungswille fehlt, Ordnungswille, disziplinlos sind sie, Integrationswille und so weiter. Armut, heißt es also, das ist der zentrale Befund, wie man es mal festhalten muss. Aus dieser Analyse. Armut ist eine Einstellungsfrage von Armen, in dem Fall arbeitslosen Armen. Oder wie es im Stern heißt, in einer Sondernummer mal, der schlechte Zustand der Unterschicht ist keine Folge des Geldmangels, sondern des Mangels an Disziplin. Die Gemeinheit, um das auch nochmal zu sagen, die Gemeinheit an diesem zentralen Befund besteht nicht darin, aufpassen, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, besteht nicht darin, dass hier der Wille und die Einstellung überhaupt ins Spiel gebracht wird, sondern wie Wille und Einstellung ins Spiel gebracht werden. Natürlich hört man von den Leuten solche Sachen, die eindeutige Auskunft über ihren Willen, über ihre Einstellung geben. Das hat doch alles keinen Zweck. Ja, sowas muss man sich nicht erfinden, das sagen die. Das ist eine Äußerung ihres Willens. Die politische Gemeinheit, das ganze Armut als Einstellungsfrage zu behandeln, besteht aber in der vollständigen Abtrennung des Willens von den materiellen Verhältnissen, unter denen er jetzt gerade erlahmt. Er wird abgetrennt und dann abgetrennt nur noch als moralischer Mangel an den Leuten, als eine ihnen irgendwie fehlende Eigenschaft, die eigentlich jeder Bürger haben müsste, festgehalten, die aber mit ihrer materiellen Lage eigentlich nichts zu tun hat. Das ist der Befund und das ist die Gemeinheit, in die sich dieses Urteil, Armut ist eine Frage der Einstellung, zusammenfasst. Das war mein erster Teil. Die zweite Frage. Ich habe vorher gesagt, ich glaube, dass man, und das ist jetzt ja schon ein Stück weit vorgeführt worden, dass man dem, was die Politik als Problem der Armut definiert, einiges über das erfahren kann, was sie über Armut sagen. Und das will ich ein bisschen vertiefen. Also Armut, fangen wir erst nochmal so an. Das sind sowieso nur die Arbeitslosen. Das ist die durchgesetzte politische Definition. Die Arbeitslosen, die dauerhaft Arbeitslosen, die Berufsfähigen und Alten. Arm ist, erklären Sie, wer dauerhaft keine Arbeit besitzt. Das ist Konsens unter denen. Gerechterweise müsste man hinzufügen, nicht nur der keine Arbeit besitzt, sondern der keine Arbeit besitzt, aber sie braucht. Denn die arbeitslos gemachten und großzügig abgefundenen Politiker und Ackermänner und so weiter, die wollen sie ja nun wirklich nicht unter die Armen zählen. Arm ist also, wem etwas fehlt. Und was da fehlt, ist auch klar, Arbeit. Das bedeutet übrigens im Umkehrschluss, in einem durchaus erwünschten und propagierten Umkehrschluss, dass wer Arbeit hat, gar nicht arm sein kann. Er hat ja das, was den armen Leuten fehlt, eben Arbeit. Und entsprechend nach dieser Logik wird dann das gesamte Dasein der armen Leute eben auch immer nur negativ durchgespielt. Jetzt will ich mir mal die Frage vornehmen, ich falle ein bisschen raus, aber das leiste ich mir mal, was eigentlich von dieser Armutsbestimmung zu halten ist. Was von ihr theoretisch zu halten ist. Ich leiste mir mal den Luxus dieser theoretischen Frage, obwohl ich mir natürlich klar darüber bin, dass diese Armutsbestimmung, wie ich sie gerade eben von der Politik vorgestellt habe, von denen nicht etwa eine Meinungsäußerung oder nur ein Beitrag zu einer theoretischen Debatte ist. Die Armutsbestimmung der Politik ist definitiv. Sie hat Gesetzescharakter, wird also, egal ob sie stimmt oder nicht stimmt, politisch wahrgemacht. Wer arbeitslos ist, die Art und Weise, wie sie wahrgemacht ist, ist ganz einfach. Denn nur wer arbeitslos ist, hat Anspruchsrecht auf sozialstaatliche Hilfe. Und die Hilfe gibt es nur dann, wenn man aus eigener Arbeit kein Einkommen hat. Umgekehrt, wer Arbeit hat, der braucht ja, so heißt die sozialrechtliche Definition, keine Hilfe. Qua Gesetz gilt folglich, jedes Jahr wird es ein bisschen angezogen, die Schraube da. Ohne Gesetz gilt folglich Einkommen aus Lohnarbeit als angemessene Form der Sicherung der Existenz auf dem jeweiligen Landesniveau, gilt als, egal wie hoch und was man damit anfangen kann, gilt als Teilhabe am Fortschritt, Teilhabe an Sicherheit, Teilhabe am Wohlstand. Ausschluss. Trotzdem, ich will mir das mal politisch, theoretisch vornehmen. Wenn man das macht, dann muss man feststellen, dass eigentlich diese Armutsbestimmung das Gegenteil von dem belegt, was sie aussagt. Der Gedanke ist ganz einfach. Der ist hier auch schon ein paar Mal vorgestellt worden. Woran mag es wohl liegen? Woran mag es wohl liegen, dass Menschen, die ein ganzes oder auch nur ein halbes Lohnarbeitsleben hinter sich haben, von dem in dieser Zeit, wo sie Arbeit hatten, verdienten, dann nicht mehr leben können oder nicht mehr gescheit leben können, wenn ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht wird? Woran liegt das? Was sagt das über den Lohn aus? Das sagt über den Lohn sehr viel aus. Das sagt über den Lohn aus, den sie durch Arbeit verdienen, dass offensichtlich die tägliche Arbeit eben kein Einkommen bringt, das auch für den Fall von Beschäftigungslosigkeit den Lebensunterhalt sichert. Es reicht nämlich, das Verdiente, das Einkommen reicht nämlich immer nur, genauer hat zu reichen, für die Zeit der Beschäftigung selbst. Also von Monatsanfang bis Monatsende. Also in einem Arbeitsleben, das nicht auf Berechnungen, dessen Verdienst nicht auf Berechnungen, auf Unterbrechungen, auf Entlassung, auf Krankheit, auf Individualität berechnet ist. Daraus ziehe ich einen Schluss. Aus diesem Sachverhalt ziehe ich einen Schluss. Ein Schluss, der, meine ich, auf der Hand liegt. Dass eben die Arbeitslosigkeit nicht erst, dass eben die Armut nicht erst mit der Arbeitslosigkeit beginnt.